Etwas mehr als 800 Jahre vor Christus. Ein ziemlich außergewöhnliches Ereignis, von dem wir heute hören. Es ist so außergewöhnlich, dass ich das Ereignis erst einmal komplett erzählen werde, bevor wir dann überlegen, was all das mit dir und mir heute zu tun hat. Also am besten fangen wir ganz vorne an, die Ausgangslage. Wir finden die Ausgangslage in 2. Könige 6 im Vers 24 beschrieben. Einige Zeit danach zog Ben-Hadad, der König von Syrien, sein Heer zusammen, fiel in Israel ein und belagerte Samaria. Wir sehen Samaria hier auf dieser Karte, ist die jetzt hier gleich erscheint, ist die Hauptstadt des Nordreiches Israel. Wir sind also in der Zeit, als Nord- und Südreich bereits geteilt waren. Und diese Hauptstadt des Nordreiches wird belagert von den Syrern, die nördlich von Israel waren. Die kommen also runter und machen es den Leuten richtig schwer. Die ganze Idee hinter einer Belagerung ist es, die Bevölkerung der Stadt zu extremen Formen von Hunger und Durst zu bringen, um die Stadt schließlich ohne Kampf einnehmen zu können. Und der Hunger, von dem wir gleich hören werden, ist also weniger eine Folge einer Dürre, sondern vielmehr von der Belagerung der Stadt, der die Reserven ausgegangen sind. Das heißt, für Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches Israels, sieht es wirklich schlecht aus. Wie schlecht, das lesen wir im nächsten Vers. Die Nahrungsmittel in der Stadt wurden so knapp, dass man schließlich für einen Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubendreck 5 Silberstücke zahlen musste. Nun besteht die Fähigkeit einer Stadt, einer Belagerung standzuhalten, darin, dass sie länger aushält als die Belagerer vor der Tür. Das sah in Samaria mittlerweile ganz schlecht aus. Und die Marktpreise hier belegen das. Der Kopf eines Esels gilt als unrein, ist nicht geeignet für den Verzehr. Er gehört wohl zu den am wenigsten erwünschten Speisen, aber wer verhungert, nimmt alles. Und das auch für exorbitante Summen. 80 Silberstücke. Zum Vergleich, in Nehemia 5 heißt es mal, dass 40 Schekel, also 40 Silberstücke, eine sehr hohe Steuerlast bedeuten. Und dieser Eselskopf hier, den man unter normalen Umständen einfach auf den Mist geworfen hätte, kostet hier das Doppelte einer sehr hohen Steuerlast. Und dann Taubendung, ist eigentlich Feuermaterial, vielleicht auch ein bildlicher Ausdruck für Samen oder Hülsenfrüchte, die man normalerweise nicht gegessen hätte. Und hier kostet eine Handvoll viel. Wucherpreise muss man dafür hinlegen. Diese zwei Verse zeigen schon, wie schlecht es um die Stadt bestellt ist, dass es absolut katastrophal und grausam ist, verdeutlicht ein Erlebnis des damaligen Königs von Israel. Wir lesen im Text direkt weiter. Eines Tages, als der König von Israel gerade die Stadtmauer inspizierte, rief eine Frau ihm zu: Hilf mir doch, mein Herr und König. Der entgegnete: Hilft dir der Herr nicht, wie soll ich dir dann helfen? Es ist kein Getreide mehr da und auch kein Wein. Der König antwortet der Frau also, dass er nichts hat, um ihr zu helfen. Es war eigentlich Aufgabe des Königs, Güter zu lagern für den Fall einer Belagerung oder einer anderen Notsituation. Aber es gibt absolut nichts mehr. Und er fragt deshalb weiter, jetzt wird es leider wirklich dramatisch und grausam. Er fragt: Was ist dein Anliegen? Da zeigte sie auf eine andere Frau und rief: Diese Frau da hatte zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, den essen wir heute, morgen essen wir dann meinen. So haben wir also meinen Sohn gekocht und aufgegessen, als ich aber am folgenden Tag zu ihr sagte, gib deinen Sohn her, wir wollen ihn essen, da hatte sie ihn versteckt. Als der König das hörte, zerriss er sein Gewand, und weil er oben auf der Mauer stand, konnten alle sehen, dass er darunter auf dem bloßen Leib den Sack trug. Ein Zeichen der Trauer. Und dann rief der König: Gottes Zorn soll mich treffen, wenn ich nicht heute Elisha, dem Sohn Schaphats, den Kopf abschlagen lasse. Wir sind also mittendrin in einer Situation, die man sich grausamer und abscheulicher kaum vorstellen kann. Kannibalismus ist der wirklich schreckliche Strohhalm, an den sich diese Leute in dieser Hungersnot klammern. Israels Ungehorsam hat haargenau zu dem geführt, was Gott vorhergesagt hatte, was einmal eine Folge sein wird, wenn sie sich von ihm abwenden. Nachzulesen in 5. Mose 28. Dass da, wo sich Israel von Gott, ihrem Schutz und Helfer abwendet, andere Mächte kommen werden, die sie belagern und in solche Not bringen, dass es zu genau diesen grausamen Szenen kommt, von denen wir hier in diesen Versen lesen. Es war Israel also Jahrhunderte vorher bereits gesagt worden, es wurde ihnen gesagt, überlegt genau, welchen Weg ihr einschlagen möchtet, ob ihr euch für oder gegen Gott entscheidet, denn es hat Folgen. Und Gott sagt, werbend, einladend, bleibt bei mir, damit ihr Zukunft habt, wendet euch mir zu, damit ihr Leben habt. Aber Israel, das Nordreich Israel, ist auf dem Weg weg von Gott. Ahab und Joram ist vermutlich der aktuelle König hier, gehen selbst weg von Gott und führen ihr Volk weg von ihm. Und dieser König hat nun absolut keine Idee und Hoffnung mehr, wie die Situation der Stadt zu retten ist. Aber einen Sündenbock, den hat er. Der König geht offenbar davon aus, dass der Prophet Elisa Gott dazu gebracht hat, diese Aktion gegen Samaria durchzuführen, so als könne der Prophet Elisa Gott mit einem Zauberspruch dazu zwingen. Und deshalb möchte der König diesen Propheten umbringen. Verkehrte Welt. Absolut verkehrte Welt. Da ruft die Frau den König um Hilfe an. Das heißt im Hebräischen Hoschia. Und der König weiß nicht, wo diese Hilfe zu finden ist und vergisst, dass ein Prophet im Land ist, dessen Name bedeutet Elisha, mein Gott rettet. Mein Gott rettet. Hier wäre Hilfe zu finden. Stattdessen geht der König davon aus, dass genau dieser Prophet der Grund für das Übel ist. Dramatisch. Wie geht's weiter? Wir lesen weiter. Sofort machte sich der König auf den Weg zu Elisha und ein Bote musste ihm vorauslaufen. Elisha saß in seinem Haus, die Ältesten der Stadt waren um ihn versammelt. Elisha hatte noch nicht ausgeredet, da erschien auch schon der König bei ihm und rief, wie kann ich noch darauf warten, dass der Herr uns hilft? Er selbst hat uns doch in dieses Unglück gestürzt. Die Ältesten, das sind die Leiter der Stadt. Sie sitzen bei Elisha und warten darauf, dass Gott einen Spruch der Befreiung bringt. Irgendetwas zu sagen hat zu ihrer Lage. Der König aber hat alle Hoffnung aufgegeben, dass Gott hier noch eingreifen könnte. Und genau in diese dramatische Situation hinein spricht Gott durch seinen Propheten Elisha. Was sagt Gott hier? Wir lesen weiter. Da heißt es, darauf sagte Elisha zu allen Anwesenden, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit sind im Tor von Samaria 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner für ein Silberstück zu kaufen. Wir ändern uns eben noch einen Eselskopf für 80. Jetzt also das, was du dir wünschst, für eins. Der Offizier, der den König begleitete, gab zurück. Das ist unmöglich, selbst wenn der Herr Fenster in den Himmel machen würde. Elisha sagte zu ihm, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht mehr davon essen. Morgen schon, sagt Elisha. Und was in der Nacht bis zu diesem Morgen geschieht, ist wundersam, fast ironisch, außergewöhnlich. Und was dort geschieht, wird uns zum eigentlichen Predigtpunkt von heute Vormittag führen. Ich stelle es mal unter den Titel Grandios befreit. Eben war katastrophal belagert, jetzt kommt grandios befreit. Wir lesen weiter, was geschah. Draußen vor dem Stadttor saßen vier Männer, die den Aussatz hatten. Wer Aussatz hatte, gilt als unrein und ist deshalb von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen. Wer Aussatz hatte, also irgendeine Hautkrankheit, der musste außerhalb des Lagers in ritueller Quarantäne leben. Das heißt, diese Aussätzigen hatten noch weniger Ressourcen als die Leute in der Stadt. Und was sie miteinander beratschlagen, erzählt uns der Text. Heißt es, sie sagten zueinander, sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? In die Stadt zu gehen hat keinen Sinn. Dort können wir auch nur verhungern. Gehen wir ins Lager der Syrer. Wenn sie uns am Leben lassen, haben wir Glück gehabt. Und wenn nicht, sterben müssen wir sowieso. Bei Anbruch der Dunkelheit gingen sie zum syrischen Lager. Aber schon als sie die ersten Zelte erreichten, merkten sie, dass das Lager verlassen war. Der Herr hatte die Syrer einen Lärm hören lassen, wie wenn ein großes Heer mit Pferden und Streitwagen anrückt. Da hatten sie sich gesagt, gewiss hat der König von Israel die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten mit ihren Truppen zu Hilfe gerufen. Die wollen uns jetzt in den Rücken fallen. Darum hatten sie bei Anbruch der Dunkelheit die Flucht ergriffen und rannten um ihr Leben. Ihre Zelte, ihre Pferde und Esel, das ganze Lager, so wie es war, hatten sie zurückgelassen. Die vier Aussätzigen gingen in eines der nächstgelegenen Zelte und aßen und tranken sich erst einmal satt. Dann nahmen sie alles Silber und Gold und die Gewänder, die sie in dem Zelt fanden, und versteckten alles außerhalb des Lagers. Danach gingen sie in ein anderes Zelt, holten auch dort alle Kostbarkeiten heraus, brachten sie weg und versteckten sie. Dann aber sagten sie sich, das ist nicht recht, was wir tun. Heute ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist. So liefen sie also zur Stadt, riefen die Torwächter und meldeten ihnen, wir sind im Lager der Syrer gewesen. Kein Mensch ist mehr dort. Keine Menschenstimme war zu hören. Nur die Pferde und Esel stehen angebunden im Lager und die Zelte sind noch völlig in Ordnung. Die Torwächter gaben die Nachricht weiter und man meldete es im Palast des Königs. Was darauf geschieht, sei hier einfach kurz zusammengefasst. Der König steht natürlich mitten in der Nacht auf und vermutet erst einmal eine Kriegslist der Syrer, dass sie in Hinterhalt legen. Er lässt es prüfen und sendet Kundschafter aus. Die Kundschafter verfolgten die Spur der Syrer bis zum Jordan. Der ganze Weg war übersät mit Kleidungsstücken und Waffen, die die Syrer weggeworfen hatten, um auf der Flucht schneller voranzukommen. Nachdem die Kundschafter zurückgekehrt waren und dem König Bericht erstattet hatten, stürmte das ganze Volk aus der Stadt hinaus und plünderte das Lager der Syrer. Da trat ein, was der Herr durch Elisha angekündigt hatte. 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner waren für ein Silberstück zu kaufen. Soweit einmal eine absolut außergewöhnliche Geschichte aus dem Alten Testament. So schrecklich die Szene der verhungernden Frauen war zu Beginn, so schön ist dann der zweite Teil mit dem Handeln der Aussätzigen. Es ist der absolute Gegensatz zwischen Menschen, die alles tun, um irgendwie sich selbst zu retten, und diesen Aussätzigen, die offenherzig teilen, die der Stadt Rettung verkünden. Sie verkünden Rettung. Rettung gebracht haben natürlich nicht sie selbst, sondern Gott. Gott, der die Syrer den Lärm einer Armee hören ließ. Ja, und sie dachten sich, wenn man sie schon hören kann, dann müssen sie ziemlich nah sein. Sie rechneten mit den Hethitern, mit denen gab es schon manches Mal kriegerische Auseinandersetzungen, die wohnten noch nördlicher von ihnen. Und mit den Ägyptern. Und sie sagten sich nur noch, Schreck, lass nach, nur weg von hier. Sie bekommen es mit der Angst zu tun und rechnen mit einer Armee von mehreren Nationen. Doch wer kommt, sind 4 Aussätzige auf der Suche nach etwas zu essen. Der General des Königs konnte sich nicht vorstellen, dass diese Stadt irgendwie noch gerettet werden kann, dass genug Essen für sie möglich wäre. Er sagt, das ist unmöglich, selbst wenn Gott die Fenster des Himmels öffnet. Das heißt, selbst wenn Gott Essen vom Himmel regnen lässt, geht das nicht. Aber 4 Aussätzige bringen genug Essen für alle. Diese 4 Männer hier sind Fenster des Himmels, durch die Gott Brot für sein Volk bereitet. Dies ist ein Tag guter Nachricht, sagen sie. Und während sich der König hinter seinen Mauern vergräbt, bringen diese 4 Aussätzigen Rettung für die ganze Stadt. Die Welt steht Kopf. 4 Aussätzige retten eine Stadt, in die sie nicht einmal hinein dürfen. 4 Aussätzige, anstatt der mächtige General, verkünden die Botschaft der Rettung für ihr Volk. Eine Rettung, die über Nacht kommt. Während die Leute schlafen, kümmert sich Gott, der nie schläft, um ihre Befreiung. Sie haben nichts dazu beigetragen. Diese Rettung kommt von einem Gott, der einen Propheten gesandt hat, dessen Name bedeutet, mein Gott rettet. Elisa. Und wenn wir die Kapitel außen herum anschauen, dann ist es ein Prophet, der den Hungrigen Brot gibt, den Landlosen Land und den Toten Leben. Was hat dieses Ereignis von vor etwas mehr als 2800 Jahren mit uns hier heute zu tun? Ich glaube, dass in dieser Geschichte etwas vom Evangelium durchstrahlt, nämlich von der guten Nachricht von Jesus Christus. Ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser außergewöhnlichen Geschichte eine Vorschattung von dem sehen, was einmal in noch größerem Maß in dem Messias Jesus Christus geschehen wird. Es ist wie ein Bild für das, was Jesus in viel größerer Weise für dich und mich gemacht hat. Versuchen wir also einmal diese Übertragung. Wir kommen zur Ausgangslage. Menschen sind lebensbedrohlich belagert. Das galt für Samaria, das haben wir eindrucksvoll gesehen. Menschen sind auch heute lebensbedrohlich belagert. Es bedeutet, der Mensch, so wie er ist, ist heute von Gott getrennt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihn der Tod erreicht. Man könnte es vergleichen mit einer Blume, die aus dem Erdreich gehoben ist. Die ist erst noch mal grün, vielleicht ist sogar die Blüte noch schön dran. Und es hat den Anschein, dass sie doch noch lebt. Aber wenn die Wurzeln in der Luft sind und nicht mehr in Verbindung mit dem Boden, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie verwelkt und das Leben aus ist. Vom Tod belagert ist diese Pflanze sozusagen. Ich habe neulich bei uns im Garten, ich weiß auch nicht, was das für ein Zeug ist, aber wenn ich da Rasen mähe, da wo früher der Sandkasten ist, da wächst irgend sowas. Das kommt immer wieder. Und das wächst auch in erstaunlicher Geschwindigkeit. Also das ist jetzt schon wieder so hoch, obwohl ich vor dem Urlaub noch gemäht habe. Und das kommt immer wieder. Und ich habe es neulich rausgezogen und ich habe es noch nicht auf den Biomüll getan oder auf den Kompost, sondern ich habe es erst nochmal dahin gelegt. Vor 3 Tagen. Am Anfang sah das noch nett aus, jetzt ist es völlig, völlig trocken, trisch. Das heißt, wo eine Pflanze den Kontakt zum Boden verloren hat, mag sie auch erst nochmal recht grün und blühend erscheinen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Tod kommt. Und das ist, finde ich, ein Bild für die Lage von uns, von dem Menschen, so wie er ist, wenn er die Verbindung mit Gott verloren hat, wenn er keine Verbindung zur Quelle hat, zu dem Erdboden, aus dem er Nährstoffe ziehen kann. Und das sagt die Bibel ganz klar, der Mensch, so wie er ist, ganz natürlich, ist von Gott getrennt. Es muss wieder eine Verbindung her. Das heißt, der Mensch ist lebensbedrohlich belagert. Es gibt natürlich allerlei Versprechen heute. Da muss ich nur in meinen Postkasten schauen. Da kommen immer schöne Werbeplättchen, die mir sagen, Matthias Schmidt, du brauchst das. Und dann wirst du Leben haben. Dieses iPhone, richtig gut. Dieses Auto, du wirst mehr Platz haben als in deinem jetzigen. Was auch immer, es gibt viele, viele Werbeplättchen, die mir versprechen, das brauchst du und dann hast du das Lebensglück oder das Leben. Es gibt Ideale, die ich vielleicht sehe im Fernsehen oder so. So dünn musst du sein oder so stark musst du sein, so oft musst du im Fitnessstudio gewesen sein. Dann hast du Leben und Lebensglück. Es gibt andere Anforderungen der Gesellschaft, die mir sagen, du musst die Karriereleiter so hochsteigen, du musst dieses Ziel erreicht haben und dann wird es dir gut gehen. Da steckt Leben drin. Aber letztlich greifen all diese Versprechen zu kurz, denn sie können das, was ganz tief in mir ist, wie ein Vakuum und was gefüllt werden muss, nicht füllen. Und vor allem können sie mein Problem nicht lösen, dass der Tod vor der Tür steht. Irgendwann einmal. Das heißt, die Ausgangslage von uns heute und von den Leuten in Samaria ist ziemlich identisch. Wie geht's weiter? In diesem Belagerungszustand suchen Menschen selbst nach dem Leben. Sie versuchen, sich selbst zu retten, aber es funktioniert nicht. Wir sehen das sehr dramatisch bei diesen Frauen der Geschichte. Wir sehen es aber auch heute, dass Menschen versuchen, alles rauszuholen in ihrem Hunger nach Leben und Lebensglück. Ich war in diesem Zusammenhang erinnert an den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund von vor einigen Monaten, wo jemand offensichtlich es darauf zumindest in Kauf genommen hat, dass auch da Menschen verletzt, vielleicht sogar getötet werden, damit Geld gewonnen werden kann. Auf der Suche nach Lebensglück geht hier jemand, nimmt es zumindest in Kauf, über Leichen zu gehen. Das ist ähnlich. Aber es macht nicht glücklich, es füllt dieses Vakuum innen drin nicht. Es funktioniert nicht. Menschen suchen das Lebensglück bei anderen. In der Geschichte suchen diese Frauen Rettung und Leben beim König und er sagt, tut mir leid, ich kann es dir nicht geben. Auch heute suchen Menschen das. Aber andere können es auch nicht geben. Wir haben eben von Hiroshima gehört, Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und da war ich erinnert an die Zeit des Nationalsozialismus, wo auch jemand versprochen hat, Glück zu geben. Aber das war leer. Andere Menschen können es auch nicht geben. Es geht weiter. In dieser ja eigentlich dramatischen Ausgangssituation wird auf einmal eine Lösung geschaffen. Und zwar die Befreiung aus diesem bedrängten und lebensbedrohlichen Zustand schafft nur einer. Mein Gott rettet, Elisha. Gott allein ist fähig, hier eine Bresche zu schlagen. Gott schafft Befreiung für die Leute in Samaria. Alles, was er dafür machen musste, war eine Audioeinspielung. Hat genügt. Gott schafft Befreiung, der Weg ist frei. Damit er uns befreien konnte, musste er ungleich mehr tun. Er hat sich selbst gegeben am Kreuz. Es hat ihn alles gekostet, es hat ihn sein Leben gekostet, aber das war es ihm wert, weil er sagt, du bist mir so viel wert. Ich schaffe Befreiung für dich. Das heißt, der Weg ist frei von Gott freigeschaufelt und das Brot des Lebens wird angeboten. Wir haben ganz am Anfang diese Verse von Joachim gehört. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, im Zustand meiner Belagerung ist auf einmal vor meiner Haustür ein reich gedeckter Tisch, genauso wie für die Leute in Samaria. Jesus steht vor der Tür, klopft an und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Du kannst deinen Lebenshunger bei mir stillen. Und wer bei mir zugreift, der wird das Leben haben, selbst wenn er stirbt. Ewiges Leben. So, aber von diesem Brot müssen die Leute erstmal hören. Das heißt, der nächste Schritt ist, die Menschen müssen davon hören. Diese vier Aussätzigen mussten zu ihrer Stadt gehen und sagen, Leute, es gibt Rettung, es gibt Brot, es gibt etwas, das uns satt machen kann und Leben gibt. Und das ist doch auch heute so. Auch wir mussten das erstmal hören. Wir brauchten Großeltern, Eltern, Jungscherleiter, Jugendleiter, wen auch immer, der es uns erzählt hat, der es mir erzählt hat, Freunde, die gesagt haben, Matthias, da gibt es etwas, das für dich Lebensgrundlage sein kann. Ich muss das erst mal selber hören und dann kann ich zugreifen, denn das muss ich auch. Nur davon, dass das Brot vor der Tür steht und dass ich davon weiß, dass da jemand steht, der sagt, ich bin es. Da ist dieses Brot noch nicht in meinem Bauch. Da hungere ich immer noch, wenn ich es nicht auch in Anspruch nehme. Und deshalb, die Menschen müssen davon Gebrauch machen. Und das ist bei Jesus ganz genauso. Jesus steht vor der Tür, er klopft an, er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wir lesen, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und hier passt dieser berühmte Spruch von Angelus Silesius ganz gut. Er sagt, wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Jesus, das Brot des Lebens, steht vor der Tür, klopft an und lädt uns ein, dass wir ihn in unser Leben aufnehmen. Und wo du das für dich in Anspruch genommen hast und wo du das für dich erfahren hast, da kannst du dir noch einmal bewusst machen, wie außergewöhnlich die Situation wäre, in der du ohne Jesus stehen würdest. Und wie viel Rettung Jesus dir gebracht hat. Vielleicht habt ihr das Bild eben noch im Kopf, wo dieser Kopf war mit den ganzen Speisen außen herum. Kannst du das nochmal einblenden, Simon? Das ist eigentlich das, was Jesus uns gibt. So viel Zukunft. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Leben in Überfluss. Von dem Eselskopf und Taubendreck hierher. Das ist der Wechsel, den Jesus uns bringt. Und wo du das für dich in Anspruch genommen hast, da bist auch du eingeladen, diese gute Nachricht weiterzusagen. Ich habe nochmal den Vers mitgebracht, das ist für mich der Kernvers in dieser Geschichte, 2. Könige 7, Vers 9. Da heißt es, dann aber sagten sie, die Aussätzigen, sich, heute ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist. Wir machen das nicht erst, wenn wir alle Reichtümer selbst eingesackt haben. Wir machen das nicht erst, wenn wir gesund geworden sind. Nicht erst, wenn wir Rentner sind. Nicht erst, wenn wir Urlaub haben. Nicht erst, wenn wir das 5-Jahres-Ziel des Jobs erreicht haben. Nein, wir wollen das heute weitersagen, sagen sie sich. Und dann ist es erstaunlich, wen Gott gebraucht. Schaut sich noch mal an. 4 Aussätzige. Vielleicht fühlen wir uns auch manchmal wie die 4 Aussätzigen der Geschichte. Klein und wenig. Sind nur 4. Vor ihnen eine Riesenarmee von Syrern, hinter ihnen eine Riesenstadt, die Rettung braucht. Es sind nur 4. Für ihren Ort, unbedeutend, zuweilen sogar ausgegrenzt, abgelehnt. Vielleicht fühlen wir uns auch manchmal so. So als wäre es ein Makel, zu Jesus zu gehören. So fühlen wir uns vielleicht manchmal betrachtet von Menschen aus unserem Umfeld. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wir sind Töchter und Söhne des Königs. Es ist kein Makel, es ist eine Würde. Und wir dürfen als eine kleine, unbedeutende, vielleicht manchmal ausgegrenzte Schar, Rettung für unseren Ort bringen, für unsere Orte, für unser Dorf. Wir dürfen zu Fenstern des Himmels werden, durch die Gott unsere Orte versorgen möchte. Und ich möchte zum Abschluss genau zu diesem Vers aus einem Wycliffe-Andachtsbuch einen kleinen Absatz vorlesen, den Bim Kaling schreibt aus Nepal, genau zu diesem Vers. Er sagt, mir scheint, hier in Nepal gleichen wir Christen diesen Aussätzigen. Man hat uns ausgestoßen aus der Gesellschaft, man will nichts mit uns zu tun haben. Es ist nicht angenehm, so behandelt zu werden. Aber wir haben die gute Botschaft von der Vergebung unserer Sünden. Wir erfahren Heilung von Krankheiten und Hilfe in allerlei Not. Vor allem haben wir Gottes Wort und werden am inneren Menschen satt. Wir kennen Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Bei ihm ist die Fülle. Das müssen wir denen sagen, die Mangel leiden und von allerlei Übel belagert sind. Wir sollten uns diese vier Aussätzigen zum Beispiel nehmen und anderen sagen, wo sie satt werden können. Ich möchte euch einladen, dass wir uns diese vier Aussätzigen zum Beispiel nehmen und die Christen aus Nepal. Dass auch wir, wo wir uns vielleicht manchmal klein, schwach, unbedeutend fühlen, doch sehen, wir haben eine gute Botschaft zu verkünden, eine rettende Botschaft. Und deshalb nochmal ein anderes Bild zum Schluss, dass die Größe eigentlich dieser Botschaft auch zeigt. Ich möchte euch einladen. Jesus macht satt. Das dürfen wir weiter sagen. Nicht, dass ich schon alles davon verstanden oder ergriffen hätte. Aber eins weiß ich, Jesus ist die Quelle. Wenn ich auch mit manchen in meinem Leben vielleicht noch zu kämpfen habe und noch nicht fertig bin, das Grundlegende findet doch Ruhe, Ziel und Sinn in Jesus. Und deshalb, wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Kommt, wir gehen. Kommt, wir gehen als Gemeinde, um diese gute Nachricht Kindern und Jugendlichen zu bringen. Vielleicht habt ihr den Brief schon gelesen oder es längst schon gehört, den ich jetzt vorgestern per E-Mail rumgeschickt habe. Wir haben eine Zusage. Eine Kinder- und Jugendreferentin wird ab 1. September bei uns in der Gemeinde mit einer 75%-Stelle mit dabei sein. Eine lange Suche, die endlich ihr Ende gefunden hat. Wir haben zugesagt und sie hat auch zugesagt. Und wir haben hier also Unterstützung, um Kindern und Jugendlichen hier in unseren Dörfern diese rettende Nachricht zu bringen. Das ist eine Riesenchance. Kommt, wir gehen in die Kinder- und Jugendarbeit. Kommt, wir gehen auch in den Bereich junge Erwachsene. Wir wollen uns hier aufmachen, um auch hier zusammenkommen. Heute in einer Woche, nachmittags um 3, kommen einige junge Erwachsene bei uns im Garten zusammen. Wir wollen einfach mal brainstormen und schauen, was sind Ideen, was sind Wünsche, was sind Bedürfnisse und was kann da vielleicht ganz Neues wachsen für diese Generation. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, dazuzukommen aus dieser Generation. Für diesen Bereich, wenn ihr sagt, puh, da bin ich schon ein bisschen drüber über den Bereich junge Erwachsene, dann betet dafür. Kommt, wir gehen, heißt auch, wir unterstützen die Geschichte im Gebet. Und das Letzte, kommt, wir gehen, um diese gute Nachricht zu sagen, auch in Form von ProChrist 2018, im März nächsten Jahres. Lasst uns auf die Socken machen, gemeinsam an einem Strang ziehen. Auch wenn wir uns vielleicht klein fühlen, wir haben eine riesige Botschaft zu bringen. Und wenn Gott an unserer Seite ist, kommt sie an. Und dazu möchte ich euch Mut machen und einladen. Amen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So segne und behüte euch der allmächtige, dreieinige Gott. Amen.